herzlich willkommen zu unserer 10. Podcast-Folge.
Zu unserer Jubiläumsfolge Laufstyle mit
Sarah und Tanja.
Hallo!
Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, über den wir uns sehr freuen, dass er hier ist, nämlich den Norbert Wilhelmi.
Hallo, ja, lieber Norbert. Hallo, ihr Lieben.
Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns ein bisschen zu sprechen. Und dann legen wir einfach mal los.
Ja, geht's los. Hallo Norbert.
Dann legen wir los.
Ja. Ja, Norbert, du bist ja bekannt als Fotograf, der Spitzensportler Läufer. Oder Allerläufer, aber du hast schon ganz viel erlebt auf deinem Weg als Fotograf, bist viel in der Welt umhergereist und wir sind ganz gespannt darauf, was du zu erzählen hast. Vor allem, ich weiß, du warst auch oft in Kenia und erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
Ja gut, ich mache jetzt dieses Geschäft sozusagen mit dem Fotografieren von Events. Das mache ich jetzt ungefähr seit 16 Jahren. Ich war vorher Manager, habe dann eine Werbeagentur gehabt und habe dann den Challenge Rot unterstützt. Die brauchten ja kleine Sponsoren und dafür habe ich ein Konzept gemacht und dann haben wir festgestellt, dass das nicht richtig funktioniert und dann habe ich kurzerhand 14 Tage vor der Veranstaltung haben wir gesagt, wir machen ein Buch über die Veranstaltung und das verkaufen wir dann entsprechend. Ich habe das aber damals nicht selber fotografiert, sondern ich habe es nur geschrieben und das war aber total cool und es hat allen gefallen und mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich habe dann auch sofort wieder angefangen zu knipsen und habe dann auch ein paar Bilder von mir mit reingeschmuggelt. Ja. Aber dadurch, dass ich 25 Jahre nicht als Fotograf gearbeitet habe, ich habe richtig mal Fotograf gelernt früher vor meinem Studium, fiel mir das natürlich auch schwer, das musste man alles wieder neu lernen. Dann hat aber dieses Buch, das hat der Horst Milde gesehen. Horst Milde ist der Veranstalter oder war der Veranstalter vom Berlin-Marathon und hat gesagt, wir haben Jubiläum, Mensch, kannst du uns nicht auch so ein Buch machen? Das ist total geil, das finden wir toll und so. Und ja, dann habe ich ein paar Fotografen zusammengetrommelt und ein Konzept gemacht und wir haben dann das Buch fotografiert. Das konnten dann die Läufer, die konnten das bestellen und das ist super gelaufen. Im selben Jahr kam dann auch der Frankfurt-Marathon und sagte, ah, wir brauchen eigentlich auch so ein Buch, wenn Berlin so ein Buch hat. Und daraus ist dann eigentlich ein Geschäft geworden. Also das heißt, es kam dann Meier und Meier, der Verlag hat gesagt, Mensch, kannst du das nicht für uns machen? Mhm. Wir können das auch besser vertreiben, als wenn das jetzt nur über den Veranstalter vertrieben wird. Und das lief so 5-6 Jahre. Man konnte dann zum Beispiel, wenn man sich in Berlin angemeldet hat, konnte man so, wie man das Läufershort bestellt, konnte man auch das Buch bestellen. Und dann habe ich irgendwie nach der Veranstaltung dann nächtelang da gesessen, habe das Buch, ich hatte immer, glaube ich, 3 Wochen Zeit, um das ganze Buch fertig zu machen. Ja. Das ging über eine Stunde geschlafen und dann wieder weitergeschrieben bzw. Layout gemacht. Und ja, das war total spannend. Und über den Weg habe ich natürlich dann auch ganz viele Leute kennengelernt und habe mich da so in dieser Branche, wenn man so sagen will, ja, festgesetzt. Und aber so nach 5-6 Jahren war mir das langweilig, da habe ich irgendwie keine Lust mehr gehabt, weil das Finale dann doch immer dasselbe ist, wenn du nur über eine Veranstaltung berichtest. Ja. Und zum Schluss habe ich die eigentlich fast alleine fotografiert, die Bücher, ja. Und ja, so hat man sich da so reingearbeitet. Und aus dieser Buchgeschichte, weil ich gesehen habe, dass die Leute das total interessiert, zu sehen, was da so los ist, habe ich. Ich muss mal gerade mein Telefon wegdrücken hier. Das passiert leider. Und ja, dass sie sich interessieren, was ist bei so einem Rennen los? Da habe ich gesagt, das könnte man doch eigentlich auch im Internet machen. Das wäre doch total geil, wenn die Leute, nachdem sie bei einem Rennen waren, wenn sie dann gucken können, was ist da alles passiert, wie sah das aus, einen schönen Bericht und ganz viele Bilder natürlich. Ja. Dann bin ich zu Runner's World gegangen. Die fingen gerade an, so ein bisschen intensiver Internet zu machen. Und habe dann mit dem Klaus Darms zusammen, also kriegte dann die Genehmigung sozusagen, die haben mir das sozusagen abgekauft, ja, haben gesagt, okay, finden wir geile Idee, machen wir, ja. Und dann bin ich also von Rennen zu Rennen gezogen und habe dann da halt die Bildergalerien fotografiert. Anfangs praktisch nur für die Redaktion, da war das ein ziemliches Zusatzgeschäft, ja, also weil so viel Geld konnten die Redaktion nicht zahlen, dass man da wirklich ein Tageshonorar rausmachen konnte. Das hat sich aber dann so weiterentwickelt, dass dann nachher die Veranstalter kamen und sagten, oh, kannst du nicht bei uns auch fotografieren und so weiter. Und dadurch stand dann irgendwann die Finanzierung und ich konnte das so weitermachen. Und das hat sich natürlich toll entwickelt. Ja. Ich habe das auch super gerne gemacht. Aber das hat sich natürlich dann jetzt mit Corona aufgelöst. Also ich war immer im Allgemeinen so im November ausgebucht fürs kommende Jahr. Und im März kam ich aus Kenia zurück und habe gedacht, oh, das wird genauso, dieses Jahr wird genauso toll wie vorher, weil in dem Jahr war ich irgendwie auf Hawaii in New York und bin überall durch die Gegend gereist und hatte Glück, dass ich so tolle Buchungen gekriegt habe. Und habe gesagt, so geht das jetzt weiter. Und es ging nichts weiter. Ja. Also ich hatte dann irgendwie innerhalb von einer Woche, ich hatte glaube ich 42 Veranstaltungen, die für die ich gebucht war, die wurden alle abgesagt. Ja. Das war natürlich nicht so ganz lustig. Ja,
ja, das glaube ich.
Ja, und daraus entstand im Grunde genommen das Thema, dass ich gesagt habe, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Also natürlich auch, was mache ich finanziell? Ja. Aber auch was, ich will ja fotografieren. Ja. Und jetzt sitzen die alle zu Hause mit Masken, ja, wie grauenhaft. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eigentlich auch für meine Bilddatenbank, auf die haben die großen Redaktionen, die haben Sportredaktionen, die haben da drauf Zugriff. Da muss Futter rein, ja, da müssen Bilder rein. Ich habe das sowieso immer gemacht, dass ich, was weiß ich, einmal im Jahr mit Sabrina fotografiert habe oder mit all den Profiläufern, damit die dann auch in der Datenbank zur Verfügung standen und man sich entsprechend Bilder für Berichte oder Redaktionen sich Bilder runterladen konnten. Und daraus ist dann der Gedanke entstanden, habe ich gesagt, okay, also ich muss jetzt sowieso durch Deutschland und muss jetzt, brauche Bilder von Gesa Krause, von Katja Steinhoek, von was weiß ich, von allen möglichen Leuten. Ja. Also warum kann ich das nicht auch Leuten zugänglich machen, die ja vielleicht nicht unbedingt Profis sind. Ja. Und daraus ist dann diese Fotoshooting-Reise entstanden, ja, die ich dann letztes Jahr zum ersten Mal gemacht habe. Und das hat mir irre viel Spaß gemacht, weil man lauter nette Leute wie euch zum Beispiel dabei kennenlernt. Und das war schon sehr spannend, ja, und ist sehr spannend. Und jetzt seid ihr ja auch die Ersten, die ich jetzt auf der Shootingreise 2021 fotografiert habe.
Ja.
Und das geht jetzt dann so weiter, dass jetzt eine Menge Meldungen da sind und ich jetzt halt mal organisieren muss. Ja?
Das ist, aber das ist bestimmt, ich stelle mir das super interessant vor, weil du hast ja sonst immer an den Läufen fotografiert. Jetzt lernst du die Leute dahinter kennen, auch ein bisschen privater und ja auch total verschiedene Leute, die du ja auch letztes Jahr,
ja,
was ich verfolgt habe, kennengelernt.
Ich lerne die intensiver kennen, aber ja. Ich habe natürlich auch bei den Events, die ich fotografiert habe, habe ich ja nicht nur, und das war ja auch gerade der Witz dabei, dass ich nicht nur die Stars fotografiert
ja.
habe, sondern dass ich auch in Köln laufen, also dass ich auch in Köln dann noch die letzte fotografiert habe,
ja.
die dann vom Veranstalter noch einen Strauß Blumen in die Hand kriegt. Ja,
ja.
Und dadurch habe ich natürlich von denen auch ganz viele Leute kennengelernt.
Ja.
Also auch mein Bekanntenkreis erstreckt sich nicht nur über die Profiläufer, sondern ich kenne auch ganz, ganz viele andere, die ich dann bei vielen Marathons treffe und was auch immer schön ist. Ja.
Mhm.
Und aber man, du hast natürlich recht, also man lernt dann die Leute intensiver kennen, als wenn man während einer Veranstaltung, die kommen da gerade nach, teilweise dann nach 5 Stunden oder so ins Ziel, dann haben die was Besseres zu tun, als ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Ja, sondern dann freut man sich, dass man sich sieht,
ja.
Ja, aber das war's dann auch. Ja.
Ich finde es auch ganz cool. Ich fand zum Beispiel, wir haben letztes Jahr dann zum ersten Mal ja fotografiert
ja.
miteinander und als wir uns dann in Dortmund gesehen haben am
ja.
Do It Fast, das fand ich dann irgendwie toll.
Ja,
wir kamen
ja.
an, hey Norbert, weißt du, wenn
ja.
du dich dann kennst
ja.
und dann einfach, das ist, ja.
ja. Das ist für mich schön, das ist für euch schön.
Und ich
finde, es ist aber auch ein Geschäftsprinzip. Also dass du im Grunde genommen natürlich, wenn ich an der Strecke stehe, was weiß ich, in Rottgau beim Ultra oder sowas,
ja.
und die Leute wissen, ich stehe da, dann sehen die mich, dann sagen die Hallo. Und dann kriege ich natürlich das Bild,
ja.
wo die bei mir in der Kamera gucken. Ja?
Ja.
Da hat auch übrigens dieses Band seine Geschichte.
Erzähl
also,
mal.
Das, ganz am Anfang kannte mich auch keiner, ich wusste auch nicht, wie ich mich da so durchsetze und so, habe ich auch nicht so geblickt. Und aber vorne waren immer die Kenianer, aber die kannte ich natürlich auch nicht.
Mhm.
Und dann habe ich mir irgendwann dieses Band genommen, also als ich in Kenia war, habe ich dieses Band mitgenommen und dann habe ich mich immer, gleich wenn die sich aufgestellt haben, da habe ich mich immer vorne hingestellt und habe immer so die Hand gehalten, dass sie alle auch mein Band sehen, mein Kenia-Band sehen, die Kenianer. Und dann konnten die sich natürlich, so ein Mann mit Armband, ein Weißer, dann noch mit weißen Haaren, den konnten die sich natürlich merken, was bedeutete, wenn die dann im Ziel waren und ich sage, ey, komm mal her, ja, wir machen gerade Foto, dann kamen die auch zu mir, da stehst du ja teilweise mit 10, 12 Fotografen und da ist es schon wichtig, dass du den schnellen Kontakt hast.
Und so
ja.
lernst du die dann
so, ja, ich will nicht sagen, dass man die da unbedingt kennenlernt, aber da geht es dann mehr darum, dass du das gute Foto machst,
ja.
Ja, wo die dir in die Kamera gucken und nicht irgendwie so von der Seite irgendwie knipst.
Das heißt, du warst in Kenia dann beim Trainingslager dabei oder wie stelle ich mir das vor?
Naja, es gibt also in Kenia so einen Standort, wo auch die Deutschen hingehen, das Kerryview, das ist ein Hotel, das führt ein Belgier, also ein Hotel nach Maßstäben von Kenia. Und von da aus trainieren die dann alle. Und da bin ich gewesen, einmal, zweimal. Und dann habe ich noch eine Reise einmal mit Jan gemacht, wo wir das Buch Wunderläufer Kenia gemacht haben, fotografiert haben. Da sind wir so durchs ganze Land gefahren. Und jetzt bin ich immer mit Interher. Die bieten eine Reise für Normalos sozusagen an, wo man also nach Kenia da ins Trainingslager kommt und dann da mit Jan und Herbert Steffni ein bisschen trainiert, ja, und auch so kennenlernt, wie essen die, was machen die, das ist ja total spannend, ja. Und ich nutze das natürlich, dass ich dann wieder den Redaktionen weitergebe und sage, ich bin dann und dann in Kenia, habt ihr irgendwas, ja, und dann ja, kommt dann irgendein Wunsch, also ich möchte gerne mit dem fotografieren oder mit dem und wir brauchen eine Reportage über den. Und dadurch, dass man dann so ein bisschen länger drin ist, hat man natürlich auch den Zugang eher, also weil die Kenianer trainieren ja nicht zwingend alle jetzt in Eton, die Masse schon, ja, aber viele dann auch abgelegen in irgendwelchen kleineren Camps oder so, ja, und da kommt man nicht so ohne weiteres rein und das ist dann immer ganz schön, wenn man dann die Unterstützung der Leute, die man jetzt da kennt, hat, die einem dann auch den Zugang ermöglichen, ja.
Super interessant.
Und das macht, und ich meine, Kenia ist auch toll, ja, also ja. Ich habe gerade einen Freund von mir, der ist gerade in Kenia, der war da noch nie und Simon Kohler, der macht ja auch viel mit Laufen, macht auch, veranstaltet auch ein paar eigene Läufe in Neuss und sowas. Und er ist jetzt zum ersten Mal da, der sagt, ich will da gar nicht mehr weg. Ja, also ich bleibe da, der ruft jeden Tag an und zeigt mir ein Video, wo er jetzt gerade rumgelaufen ist, was er da gerade gemacht hat. Und es ist halt, ja, es ist, wir sprachen da vorhin schon mal drüber, es ist halt dann auch ein Ort, wo die Leute sich total auf ihr Training konzentrieren. Ja. Ja? Also wir haben da, ich trinke schon gerne abends mal ein Glas Rotwein oder so. Das konntest du vergessen, weil in dem Lokal, was es da gab, wo wir alle wohnen, um 9 Uhr war da keiner mehr, da war Schluss. Ja, da waren die alle im Bett. Ja, also da gab es nicht die wilden Geschichten, die letztens noch Jan erzählte, wie er mit Sabrina im Trainingslager war. Und da war dann Halligalli. Ja, also da ist nichts mit Halligalli, sondern da wird wirklich erst sehr, sehr ernsthaft trainiert. Ja,
da wird hart trainiert und dann sind die abends einfach auch platt.
Dann sind die platt, aber es ist natürlich ein einsames Trainieren. Ja. Ja, und das ist aber sicherlich auch vielleicht so ein Erfolgsschlüssel, ja, dass die Leute da sich wirklich voll auf ihr Training konzentrieren und damit natürlich auch auf alles drumherum, auf ihre Ernährung und.
Ja.
Das ist schon sehr spannend und man sieht natürlich auch, wie die Kenianer da trainieren. Ja? Also da gibt es dann immer so 2 Tage, an denen die Laufspiele oder einen Langlauf machen. Dann treffen die sich morgens um 6, dann kommen die, wir sind dann mit unserer Gruppe dann natürlich auch immer, mit der Inter-Gruppe auch immer dahin gegangen. Und ja, dann kommen die aus allen Gassen, kommen die rein und dann rennen die irgendwie zusammen los. Und dann haben wir so unserer Truppe gesagt, komm, ihr könnt erstmal mitlaufen, ein Stückchen, das ist ja frei, kann ja jeder mitlaufen. Dann laufen die da ihre Lehmstraßen da hoch und runter. Schaffen dann irgendwie mal so 300-400 Meter oder so und dann Schluss, ja, also weil die da Vollgas geben, ja, und da durch die Gegend preschen. Aber das ist natürlich ein Szenario, wo du sagen musst, da läuft jeder mit jedem. Ja, also da siehst du dann auch ganz bekannte Läufer, die früher mal Weltrekorde gelaufen sind, die laufen halt mit dem Volk da. Und das sind dann 40, 50, 60 Läufer, die dann da unterwegs sind. Und das siehst du auch an jeder Ecke. Da siehst du nicht so diese einsamen Jogger, ja, das gibt es da nicht. Mhm. Ja, und auch die Leute, die aus Deutschland da sind, ja, also jetzt ist gerade der Hendrik Pfeiffer zum Beispiel drüben, der habe ich jetzt auch ein paar Sachen gesehen und der hat halt jetzt eine kleine Gruppe von Kenianern gefunden, mit denen er halt trainiert. Ja, und dann schließt er sich denen an und so kann man dann zusammenlaufen, sich zusammen ein bisschen ergänzen und das ist dann für die Deutschen natürlich auch super spannend. Ja.
Wie ist es oder weißt du das, wenn die jetzt, die Deutschen, sag ich mal, jetzt nach Kenia kommen, da ins Trainingslager, ernähren die, ich meine, die ernähren sich ja dann wie die Kenianer. Oder essen die europäisch?
Nicht zwingend, also die essen schon überwiegend europäisch, aber natürlich auch das Traditionsessen Ugali ist natürlich auch jeder mal, ja, oder viele mögen das auch. Also ich würde mal sagen, dass die Ernährung der Kenianer nicht irgendwie besonders ist. Also das ist kein Geheimnis und die ist sicherlich auch nicht gut. Also ich glaube, da ernähren wir uns hier alle wesentlich besser. Und da, wo wir jetzt sind, also in dem Carefew, wie gesagt, das ist ein Belgier, der das hört, der hat super tolles Essen und also eigentlich europäisches Essen. Ja. Okay. Immer mal gemischt mit irgendwelchen kenianischen Spezialitäten oder so, aber eigentlich eher...
Muss ich mir das so vorstellen, dass das jetzt extrem gesundheitsbewusst ist? Oder ist das
einfach? Nee, der hat so normales Essen. Halt.
Normales.
Ja, ja, aber natürlich viele frische Sachen, viel Obst, viel Gemüse und so weiter und so weiter. Das natürlich schon, ja. Und du siehst dann auch, wenn dann an der Theke dann Gesa Krause zur Tiefkühltruhe hinter der oder zum Kühlschrank hinter der Theke geht und ihre eigene Milch mitbringt oder irgendwas mitbringt oder ihren eigenen Joghurt. Das machen die Leute natürlich, dass sie so bestimmte Dinge haben, die sie dann einfach da mitnehmen und sagen, ja, das kriegst du halt da nicht oder ist schwierig da zu kriegen oder so. Und dann nimmst du das halt selber mit. Ja, ja, ja. Aber das ist super spannend und ist auch für die Läufer alle wahnsinnig motivierend, die da in unserer Gruppe immer mitgefahren sind. Das sind wir haben dann, damit man sich untereinander auch schneller verständigen kann, machen wir immer eine kleine WhatsApp-Gruppe oder so. Und diese WhatsApp-Gruppen, die leben immer noch. Ja? Also die sind, die unterstützen sich jetzt alle gegen, das sind immer nur 20, 30 Leute, die da mitfahren. Ja? Und die sind aber jetzt noch, die schreiben sich, wenn der rennt da und der rennt da oder gratulieren sich oder was weiß ich. Ne? Das ist, weil es für alles auch ein tolles Erlebnis war. Ja? Und so kann ich das auch nur weitergeben. Ja? Und auch wir erzählen jedes Mal, wenn der Jan und ich zusammen sind, erzählen wir immer über unsere Reise, die wir gemacht haben, um das Buch zu schreiben. Ja, oder beziehungsweise ich habe ja fotografiert, er hat es geschrieben, ja, und kam dann mit so einer Liste an, was wir da alles zu fotografieren haben. Das war schon sehr spannend, ja, und mussten da jeden Tag um 6 aufstehen und haben bis abends fotografiert und gearbeitet, damit wir da durch die Gegend kamen. Und das war auch sehr spannend, das Buch zu schreiben, aber auch diese Begeisterung, die man dann hat. Ja. Oder ich weiß noch, da sind wir, sagte der Jan, okay, also wir wollen da auch noch was an dem Unisportplatz fotografieren. Da sind immer ein paar Leute in Eldoret. Und dann stehen wir auf dem Platz und dann rennen die da ihre Runden auf einer Aschebahn, ja, die ziemlich marode war. Und habe ich angefangen, ich sagte, guck mal, Jan, das ist doch der Kipchoge da drüben. Ne? Und ich sagte, Kipchoge kenne ich nicht. Also das war das erste. Da war der da vor 4, 5 Jahren, da hat den noch kaum jemand gekannt. Ich kannte den, weil ich den in Hamburg fotografiert habe, da hatte der gerade in Hamburg irgendwie gewonnen, den Marathon gewonnen. Aber der war noch fernab von Weltrekorden oder sowas. Ne? Und der trainierte halt da mit allen zusammen, die saßen auf der Wiese rum und und da habe ich noch so ein schönes Foto gemacht, wo er neben so einem Eselskarren herläuft, ja, also der da geparkt war sozusagen. Ja, und das ist einfacher da, ja. Mhm. Ja. Ich komme nicht auf den Namen, aber ich war letztes Jahr ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Das ist die amtierende Weltrekordlerin im Marathon, die vor 2 Jahren Weltrekord Chicago, glaube ich, gelaufen ist. Da war ich, hatte ich das Glück, letztes Jahr dahin hinzugehen zu ihr und konnte da bei der fotografieren, in einem Trainingslager auch. Und da war das zum Beispiel auch so, dass wir waren relativ früh da, um 5, 6 oder so. Und dann ging das um 6 oder so los. Da wollten die einen Longrun machen und die haben uns erlaubt und haben gesagt, okay, ihr könnt mitkommen, sind wir mit dem Auto hinterhergefahren und so. Und dann ging es da runter aus dem Gelände raus und dann stand da so ein Wagen mit so einer Kippe hinten drauf. Ja, und da wurden die mal 40 Marathonläufer draufgekippt und die Weltmeisterin mittendrin. Ja, also die Weltrekordlerin.
Birgit
Koskay war das, genau. Und sind wir dann den ganzen Tag mit Birgit Koskay zusammen gewesen, also erst beim Training und dann kriegte die eine Sondergenehmigung, dass sie nach Hause durfte, weil die trainiert im Grunde 6 Tage, also immer bis Samstagabends. Und dann hat sie ein Haus 2 Kilometer entfernt, dann fährt sie nach Hause, 2 Kinder, ihr Mann hat aufgehört zu arbeiten, der passt dann auf die Kinder auf. Und dann sind wir also zu ihr nach Hause gefahren, haben dann noch Tee getrunken und was weiß ich. Und da waren dann ihr Mann, ihre Kinder ihr Tempomacher. Mhm. Ja, also das hat man ja in Deutschland auch, das ist bei den großen Renntempeln, nur in Kenia ist es so, der Tempomacher trainiert jedes Training mit ihr zusammen. Ja, der ist voll für die Zustände, der darf selber keinen Marathon laufen, der ist noch relativ jung, ja, und konzentriert sich voll auf seine Partnerin. Ja, und das ist natürlich genial. Mhm. Ja, also, ne, also wenn du jemanden hast, kennt ihr auch, wenn du mal mit jemandem gezogen wirst und du kennst den, das ist eine andere Nummer, als wenn du bei einem großen Rennen irgendeinen zugeteilt kriegst. Da weißt du nicht, ob du dich auf den verlassen kannst. Oder
das
sowas,
ist richtig,
ne? Ja, das war schon sehr spannend. Ja, wie hart die auch trainieren. Ja.
Ja,
und das ist dann nochmal höher. Also Eaton ist, glaube ich, jetzt nichts Falsches sagen, 2200, 2300 Meter hoch. Ja, also da geht ja schon erstmal die Luft weg, die ersten paar Tage. Und die sind dann bis auf 3200 gelaufen bei ihrem Long Run. Ja, also und volle Kanne und so, ja. Und die trainieren derart hart. Ja, natürlich wird viel über Doping geredet und weiß ich nicht was, ja. Aber jetzt mal unabhängig von Doping und so, ist das Training schon extrem hart, was die da machen, ja. Und das ist ja ähnlich, Kipchoge macht das ja ähnlich, der ist ja auch nicht bei seiner Familie, sondern der ist auch in einem Trainingslager. Ja? und wo er da halt mit seinen Kollegen trainiert und sich voll auf seinen Sport konzentriert. Ja. Ne? Da gibt es nichts nebenbei. Ja? Doch ein bisschen Instagram wissen sie auch
bisschen
alle.
Ja, das bleibt nicht aus. Aber ja. Das, ich meine, klar, wenn du so gut bist oder auch sein willst, dann musst du hart trainieren. Und es ist spannend mit Kenia. Ich glaube, liebe Tanja, der Norbert, der hat uns das schön erzählt. Wir müssen das irgendwann selbst kennenlernen.
Ja, wenn wir schon öfters sagt oder überlegt, ob wir nicht.
Es ist schon super spannend. Ja. Also ich meine, das ist ja so, dass die Gruppen, die da sind, relativ heterogen sind. Also das sind Leute bei, die wirklich ganz langsam laufen, und das sind aber auch Leute bei, die richtig schnell laufen. Mhm. Jetzt in der Gruppe, die da losgeht. Und natürlich sind eigentlich für ein Trainingscamp in Kenia 3 Wochen ein bisschen wenig. Ja, also weil du musst dich ja erstmal akklimatisieren und so weiter. Also da es ist aber, um das kennenzulernen und einfach auch, ich finde, man kriegt auch die Motivation, ja, oder du sitzt dann im Carry View, da sitzen dann auf einmal irgendwelche Stars, ja, die oder aus unserer Sicht Stars, ja, die mit denen du dann halt auch ein bisschen quatschen kannst und mal irgendwas sagen kannst, ja, was macht ihr so und, ja. Und dann sind natürlich jetzt auch bei der Reise auch erfahrene Leute jetzt mit wieder Jahren, die natürlich dann auch viele Tipps geben können und viele Geschichten erzählen können und man weiß, wo geht man da hin und
schon echt.
Ich will jetzt schon keine Werbung für die Kenia-Reise machen.
Ich meine, das hat jetzt ja auch drunter gelitten, das Ganze.
Ja, die hat dieses Jahr nicht stattgefunden.
Und letztes Jahr auch.
Also letztes Jahr hat sie stattgefunden.
Hat sie noch
stattgefunden? Ja, genau. Da war ich von Mitte Februar bis Anfang März in Kenia. Und dann kam ich ja, wie gesagt, nach Deutschland und dann war hier gerade gegen Sierra. Wir haben jetzt auch für nächstes Jahr geplant im Februar wieder.
Oh, ich denke, da wird es
auch. Die ist jetzt so, dass die Leute da. Muss man mal sehen, wie das dann ist. Ne? Aber das ist natürlich auch so, dass bei der Reise können nicht so viele Leute mit. Also es sind nur maximal 25 Leute, glaube ich, oder 30, weiß nicht genau. Und dadurch ist es natürlich auch nicht so, dass du da jetzt für die Reise da sonst was für eine Werbung machen musst. Das sind viele, die eh schon drauf warten und die das letzte Mal mit waren und sagen, das machen wir nochmal oder so. Ja. Und deswegen kriegt man die von der Seite eigentlich immer voll. Ja. Aber man muss sehen, wie das dann mit den Corona-Bedingungen, Einreisebedingungen und sonst was ist, weil doch viele sagen, dann wieder zurück nach Deutschland kommen und 4 Wochen in Quarantäne oder irgendwie sowas, das ist nicht so lustig. Mhm. Ja. Aber es läuft, die Deutschen sind ja jetzt auch alle da drüben, die da drüben trainieren. Ja, es sind ja, Armand Petros ist jetzt, glaube ich, drüben und der Hendrik Pfeiffer und ich weiß nicht, wer noch, ein Haufen Leute, die jetzt schon wieder in Kenia sind eigentlich. Ja. Und da ging das eigentlich problemlos.
Ja. Wie ist es eigentlich? Du fotografierst ja auch viel die Moki und rufen die dich dann, ihr kennt euch ja auch gut, ruft die dich dann alles mal an und sagt, hey Norbert, kommst du mal wieder, treffen wir uns, machen wir Fotos oder auch bei den anderen? Also
ja, das ist unterschiedlich. Also das ist einmal so, dass meistens es so ist, dass ich aktiv werde und sage, also jetzt hier wollen wir mal wieder fotografieren oder so, dass man so einmal im Jahr fotografiert, ja, damit die haben dann neue Klamotten, die haben vielleicht einen neuen Ausrüster oder irgendwie sowas, ja, und wir brauchen die Bilder für die Redaktion, weil man da dann auch ungern irgendwie, die falschen Trikots dann da veröffentlichen will oder so, ja, und das ist dann immer so ein, da klingelt es schon wieder ein Telefon. Und das ist dann immer sehr unterschiedlich, ja. Aber die brauchen die Bilder und ich mache das dann so, dass die dann auch ihre Bilder dann für Insta und sowas einsetzen dürfen, ja. Und ich verkaufe die dann halt im Allgemeinen dann an die Redaktion bzw. die Hersteller oder so, ja.
Mhm.
Also das ist, mittlerweile ist es so, dass wir auch viele Berichte machen, das heißt, Franzi, also meine Freundin, die schreibt, ich fotografiere und wir machen dann Interviews mit den Leuten. Ja. Also haben wir jetzt gerade abgegeben, haben wir jetzt gerade einen Bericht über den Fitwi über Laufszene Sachsen und solche Dinge.
Ja,
das nehmen
klar.
wir dann alles so mit und fotografieren das entsprechend. Und dadurch ist man sowieso unterwegs und dann ist es natürlich günstig, wenn man dann sagt,
so
und jetzt kann man da sagen, man macht das so. Dieses Jahr wird es etwas anders rumlaufen, da wird es eher so sein, es sind jetzt ein paar Anmeldungen da für die Shootingreise da, die dann sagen, oh, wann bist du mal in Bremen, wann bist du mal in Hamburg, wann bist du mal da oder ein ganz netter Kunde hat seiner Freundin schon einen Gutschein geschenkt, den hat er aber selber gemalt, aber ganz süß. Ja. Und weil wir eigentlich nach Hamburg wollten in Hamburg fotografieren, ja, als der Elite-Lauf, der ja dann in Enschede stattgefunden war, dann hätten wir das da angebunden. Ja, also der steht jetzt an und dann versuche ich drumherum halt, das dann irgendwie zu lösen.
Zu managen.
Ja, dass man dann halt die Leute anschreibt oder beziehungsweise über Instagram irgendwie, ja, aufruft und sagt so, ich bin dann da und da, und dann im Allgemeinen funktioniert das dann. Ja. Ja. Da kommen da schon einige Leute. Ja.
Spannende Sache auf jeden Fall. Und
ja, es macht Spaß.
Es macht, ja, Spaß.
Es macht Spaß.
Aber also, noch mehr macht es Spaß, wenn es dann wirklich mal wieder mit den echten Wettkämpfen losgeht,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Ja,
da warten,
ja, für mich
alle
auch. Drauf. Also ich möchte auch gerne wieder richtige Events, ja, fotografieren. Ich meine, gut, diese kleinen Elite-Rennen, die ich jetzt fotografiere,
hat auch schon
das
wieder
ist auch schön, ja, ja, und es ist auch interessant. Aber das ist natürlich nicht alles. Ja. Ja. Und wir haben ja jetzt auch von unserem Angebot sozusagen an die Veranstalter, machen wir auch ein bisschen mehr, als wir früher gemacht haben. Also ich fotografiere dich nur, sondern wir bedienen dann auch soziale Medien, ja, in einem interessanten Umfang. Das dann wieder für die, also wir filmen, machen so kleine Stories für Instagram, ja, also nichts aufwendiges mit großen Kameras. Ja, und stellen die dann zur Verfügung und die werden dann bei Runners World, Laufen DM, DLV oder so, werden die dann gespielt. Das ist für den Veranstalter gut, das ist für die Redaktion gut, dass sie sofort informiert werden, dass sofort Informationen da sind. Ja. Und das haben wir jetzt so ein bisschen ausgebaut, was eigentlich auch ganz schön ist, dass wir ein bisschen mehr Ruhe dazu hatten. Ja. Denn bei einer großen Veranstaltung geht es dann auch nochmal anders zu, als, ja, wenn du jetzt irgendwie nur 100 Teilnehmer hast oder so. Und das werden wir weitermachen und deswegen freuen wir uns natürlich auch da total drauf. Ja. Ne? Und auf dem Weg haben wir halt auch das letzte Jahr sehr viel an den sozialen Medien für uns gearbeitet, ja? Sodass das jetzt auch bei mir schon 20-30% der Arbeitszeit eigentlich einnimmt, wo wir andere Accounts führen und die komplett bearbeiten oder wo wir für Instagram Content erarbeiten. Ja? Und den dann entsprechend weitergeben. Und dann haben wir auch noch so ein kleines Seminar, was wir machen, für Läufer, für junge Läufer. Wie werde ich zur Marke? Also, mhm, was muss ich tun, damit auch Sponsoren in Zukunft dabei sind und mich weiter finanzieren? Ja. Ja? Also nicht mich, sondern die Läufer finanzieren. Ja? Und ich habe noch keinen Sponsor. Und das ist auch natürlich total spannend.
Ja.
Ja? Also da haben wir auch jetzt zu der Zeit, wo es gerade noch ging, haben wir ein schönes Seminar in Kassel gemacht mit ganz jungen Sportlern und haben mit denen dann mal durchgespielt. Also was ist wichtig bei Instagram, wie muss es machen, was braucht man für eine Statistik, wie kann man das erarbeiten, und jeder fischt da ja so ein bisschen im Dunkeln und weiß eigentlich nicht, was er so richtig da machen soll. Ja, und es gibt dann immer hier so einen Tipp und da so einen Tipp. Und das können wir natürlich dadurch, dass wir einfach mehrere Accounts betreuen, können wir dann schon ein bisschen fundiertere Aussagen treffen.
Ja.
Und die Leute auch unterstützen natürlich, ja, und denen auch sagen, Mensch, wie mache ich halt Lauffotos, muss ich nicht nur immer mit der Profikamera machen. Ja. Wir haben extra auch ganz viele, wir mischen die auch immer in unseren Account, also in den Account von Franzi rein, dass wir da Fotos machen, die wir alle wirklich mit dem Handy nur fotografieren oder so. Ja. Ich kann es besser mit der anderen Kamera, aber man kann da auch sehr viel machen und die sind dann auch von der Qualität her ausreichend. Ja. Und da unterstützen wir die Leute. Was brauchen sie für Equipment dazu? Zum Beispiel, was für ein Mikrofon ist toll?
Ja.
Ja, mit welchem Mikrofon funktioniert das gut? Und so
Na,
weiter.
Du hast es ja auch damals mit dem Stativ mal gesagt.
Ja,
was
genau.
Was ist noch? Hast du letztes genau. Jahr gesagt, du brauchst einfach so ein kleines Stativ?
Ja.
Und das stimmt. Ja, dann kannst du selber, wenn du auch mal alleine unterwegs bist, das Handy einfach draufstellen, kannst Fotos machen.
Es sind manchmal ja nur Kleinigkeiten,
ja,
und da will ja jetzt auch keiner so wahnsinnig investieren, sondern,
genau,
sondern das müssen die Kleinigkeiten sind, die aber dann manche Dinge dann doch extrem verbessern.
Ja.
Ja. Und das ist dann ja eine Arbeit, die wir jetzt sehr stark machen und die wir jetzt auch über unsere Internetseite da nochmal aktiviert haben, wo wir in verschiedenen Phasen den Leuten helfen für Instagram. Wir machen Statistiken für die Leute, ja, und wir haben das haben wir jetzt mal ausprobiert, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Kommen irgendwelche Leute und sagen, sag mal, mein Bild sieht so blöd aus und kannst du nicht gerade mal schnell gucken oder so. Das, klar, kann ich mal schnell gucken, aber es wird natürlich da ein bisschen viel. Und jetzt haben wir daraus einen Service gemacht, ja, und haben gesagt, okay, also für irgendwie ganz wenig Geld oder so, können die Leute mir die Bilder schicken und dann macht man da halt nochmal was draus, dass das Bild gescheit aussieht, ja, also dass es nicht so hell, so dunkel oder weiß ich nicht was oder sowas, ja. Ja, das sind so ein paar Ideen drin, wo wir sagen, wir merken ja selber, wo es hapert in den sozialen Medien, ja, und wie können wir die Leute unterstützen, wie kann man da was machen und was kann man da noch für Services anbieten sozusagen, ja. Das ist also sehr spannend und das ist natürlich auch in so einer Zeit entstanden, wo einfach vieles andere nicht mehr funktioniert, ja, wo man aber eben Zeit hat für sowas auszuprobieren, sich da ein bisschen schlauer zu machen und ja, zu schauen, ob das interessant ist, ja. Und wir bewegen uns halt in einer, ja, wir empfinden es anders unter den Läufern oder so, aber letztendlich ist es eine kleine Zielgruppe. Ja, also ist ein kleiner Markt, der ist nicht so riesig groß. Mhm. Ja. Und deswegen, und meine Leistung ist ja total abgestimmt auf alles, was mit Laufsport zu tun hat. Ja. Ich mache ja fast nichts anderes. Mhm. Ja. Und da fallen dir natürlich dann auch viele Dinge ein, ja, wo du sagst, wenn du dich dann nur in dieser Branche bewegst. Ne? Und dann erfahre ich natürlich auch von jedem, auch wenn ich so eine Shooting-Reise mache, da ist es trotzdem so, dass ich ja von den Leuten auch viel erfahre. Ja? Mhm. Die sagen, oh, das finden wir schwierig und ich mache das aber lieber so und diese Bilder laufen bei mir nicht oder auf einmal habe ich wenig Reichweite, was tue ich denn dagegen und so und so weiter und so weiter. Das entstehen ja laufend Dinge und das ist auch in den Gesprächen. Mir war das anfangs bei der Shooting-Reise nicht so bewusst, dass ich eigentlich nur für Instagram fotografiere. Ja? Ich habe dann den Leuten immer gesagt, ja, ich schicke euch dann auch ein paar kleine Daten, damit ihr die irgendwie so, keiner will große Bilder, weil sie wollen alle irgendwie diese kleinen Daten haben, die sie dann für Instagram brauchen. Oder deswegen fotografiere ich auch schon so, dass die 4:5 Format sind, was für uns Fotografen ein echt übles Format ist. Ja? Also weil es einfach nicht wirklich schön ist, wo dann Quadrat auch nur ganz selten eigentlich geht. Aber da muss man sich halt drauf einstellen und so werden dann halt die Bilder auch geliefert. Aber da kann man dann auch wieder Tipps geben und kann sagen, wie mache ich denn das am besten, dass bei meinem Reel halt nicht der Kopf abgeschnitten ist auf dem ersten Bild. Ja? Oder was gibt es da für kleine Hilfen? Ja? Ja. Und das macht aber auch riesig Spaß. Ja? Das ist spannend und da passiert jeden Tag was Neues. Ja. Da ist jeden Tag ist irgendwas wieder anders.
Hat sich bei uns ja auch viel verändert seither auf unserem Account, seit wir den Norbert kennengelernt haben letztes Jahr.
Auf jeden Fall.
Als er da uns so ein paar Tipps gegeben hat, auch für die, wie man Fotos macht.
Genau.
Finde ich, sind wir schon ein bisschen besser geworden, wenn man eigene Fotos
macht. Ja, klar. Ja, und ich meine, du kannst ja auch nicht für jedes Foto jetzt einen Fotografen da holen.
Ich weiß zum Beispiel, wenn ich alles Fotos mache und ich. Du sagst alles zu mir, stier nicht so mit deinen Augen. Es ist noch letztes Jahr, hast du es ganz oft sagen müssen. Und mir fällt es dann auf, wenn ich dann das Foto, wenn ich selber geschossen habe, anschaue, dann denke ich wieder, oh, der stiere Blick wieder, obwohl du versuchst zu lächeln, aber das sieht so komisch aus. Und das.
Ja gut, aber das ist natürlich auch das Ding, was eigentlich auch ganz witzig ist, weil seitdem es Instagram oder speziell diese Art gibt, die Selfies zu posten, ja, seitdem ist es als Fotograf viel leichter. Ja? Weil jeder kann sich auf einmal richtig hinstellen. Ja? Das konnte früher keiner. Ja. Also früher, weil jetzt machen die alle Selfies und dann sehen sie nach dem 10. Versuch, sehen sie, dass sie stieren oder dass sie irgendwie komisch lächeln oder irgendwie sowas. Ja? Und dadurch sind die geübt. Also es ist unglaublich.
Es ist unglaublich,
wenn du Leute fotografierst, die stehen dann alle schon richtig. Früher musst du jeden die Füße zurechtrücken und die Hände zurechtrücken. Heute stehen die alle da. Ja? Ist alles super. Es ist total easy.
Weil es auch einfach immer so ungewohnt ist, jetzt vor der Kamera zu stehen, weil man es dann doch öfters mal macht, um mal da was zu posten und dort mal was zu posten.
Genau, und früher ist man ja nicht
fotografiert. Zeit hat sich da einfach geändert.
Ich habe ja sogar auch schon angefangen, Selfies zu veröffentlichen. Ich habe mich da immer gegen gewehrt und ich erscheine ja auch nicht auf unseren Insta-Accounts, aber bin da nicht so der Oberfan. Und bei mir hat das angefangen, dass ich gerade mit dem Kipchoge, als der da lief der damals in Berlin Weltrekord und da kannte ich den ja vorher aus Kenia schon und dann habe ich gesagt, jetzt machst du mal ein Selfie. Ja? Und witzig war dann eigentlich, dass dann die Siegerin, die stand auch daneben, die kam auch gleich zu mir und wollte Foto und hat gesagt, sie müsste da jetzt mit mir ein Foto machen. Ja, der alte weise Mann da, da müssen wir jetzt alle anstellen, mit dem Selfies machen. Und er hat jetzt auch. Aber da habe ich dann auch die Peinlichkeit gemerkt, weil da sah ich so übel aus, dass ich das mit ihr nicht gepostet habe. Aber das mit ihm habe ich gepostet, mit Kipchoge. Und ich habe noch niemals in meinem Leben so viele Likes gekriegt, wie ich auch dieses Bild gekriegt habe. Ja. Und jetzt habe ich das schon ab und zu mal gemacht, das war zumindest mal in Storys oder so, oder wie mit euch auch, also, dass man dann irgendwie so ein Selfie hat oder sowas. Aber das sind natürlich auch vielleicht, das ist man nicht so gewohnt, ja, sich da immer so selber so darzustellen oder so. Und da ist aber jetzt die Nachkommende völlig anders. Ja, die reden da völlig anders. Und da gibt es ja dann immer noch Leute, die dann auch sagen, oh Gott, wie schrecklich, und die prostituieren sich da alle im Instagram oder irgendwas. Nee, das ist einfach eine andere Lebensart. Ja, die Leute sind auch einfach offener. Ja. Natürlich wird im Instagram auch viel Zeugs geschrieben, was nicht stimmt, und jeder schummelt so ein bisschen bei seinen Bildern oder irgendwas, ja. Und im Grunde genommen geben die Leute doch sehr viel von sich preis. Und wir sprachen vorhin kurz drüber, warum brauchen die Leute überhaupt Instagram? Ja, gerade im Laufbereich gibt es ganz verschiedene Facetten. Also die Spitzensportler brauchen es natürlich, um sich zu finanzieren. Ja, und die müssen das heute machen. Und wenn die das nicht machen, dann kriegen sie einfach weniger Geld von der Marke. Was auch logisch ist. Also wenn sie nicht gesehen werden, dann warum soll ich denen dann Geld geben? Ja, also das ist ja klar. Und für die Läufer ist es halt total wichtig, weil da eine riesen Kommunikation entsteht. Ja, einer läuft irgendwo oder du hast am Sonntag deinen Marathon versaut, ja, und wir standen in Nürnberg bei dem Wings for Life, ja, und schon warst du Thema, ja, also weil dann Franzi sagte, oh nee, scheiße, und wir ärgert die Arme und was weiß ich und so, ja. Ja, und dann redet man miteinander, obwohl man geografisch weit auseinander ist, ja, und sich teilweise noch nie getroffen hat, ja, weil man redet miteinander und es ist nicht nur das Reden, sondern man fühlt auch miteinander. Ja, ja, also wenn Mocky weinend eine Story macht, dann fühlen wir das alle mit. Ja. Ja, und dann ist es schön. Ja. Und deswegen finde ich diese Argumentation, das Entfremdet und was weiß ich, ja, weiß ich nicht. Also ich empfinde das nicht so, oder meine Erfahrung ist eine andere. Ja. Aber es ist auch schön, wenn die Leute sagen, du sagst, ah, ich möchte gerne in Wien laufen, dann schreibst du in Instagram rein und sagst, ey, ich werde in Wien laufen, dann kommen 25 Leute, die dir sagen, oh, achte da drauf und dann geh mal in die Kneipe oder mach mal dies oder mach mal das. Das war früher schon etwas schwieriger. Ja?
Und es ist das, weil die Läufer halt einfach so eine kleine Community sind, im Prinzip. Da wächst man dann einfach zusammen, auch wenn man sich vielleicht gar nicht kennt, aber auf Instagram folgt. Dann lernt man doch echt, ich habe jetzt auch nach dem Sonntag mit ein paar Leuten geschrieben und fand es einfach schön, wie die mit mir mitgefühlt haben und genau gewusst haben oder sich reinversetzen konnten, wie scheiße es mir eigentlich dann auch ging. Ja, ja. Also das kann ich ja auch ganz offen sagen. Ist auch wichtig, mal sowas zu sagen dann. Ja. Es ist nicht immer alles schön und eitel Sonnenschein, es ist halt auch mal Kacke und man kommt dann besser damit klar, wenn man
klar. Nee, deswegen ist das Medium ist schon total spannend, ja.
Finde ich auch.
Auch weil es eigentlich jeden Tag wieder neu erfunden werden muss und man dann immer sagt, ja, also jetzt laufen auf einmal die Bilder nicht gut und man denkt sich da was aus und das ist schon interessant. Also wir haben da auch ganz viele Leute kennengelernt und rein über Instagram sozusagen und oder die bei irgendwelchen Rennen dann getroffen oder sowas, ja. Und das ist dann schon ein spannendes Medium, auf jeden Fall. Ja.
War auf jeden Fall jetzt mal schön mit dir.
Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet.
Das ist total interessant. Ich habe jetzt gar nicht viel gesagt, weil ich es einfach so spannend fand, zuzuhören.
Wir könnten noch zwei Stunden weiterreden, aber das sprengt unseren Podcast-Rahmen, glaube ich.
Ja.
Aber ich denke nicht, dass du das letzte Mal bei uns zu Gast warst.
Auf keinen Fall. Und wir sitzen ja hier auch in einem ganz besonderen Studio.
Ja, wir haben ein exklusives Studio. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, den ganzen Tag. Wir sind jetzt schon seit heute Morgen um 9 zusammen. Ja. Und ich glaube, für unseren Lifestyle-Podcast wirklich auch eine tolle Jubiläumsfolge.
Folge, ja. Mensch, freut uns ganz besonders, dass wir zur 10. Folge so einen tollen Gast haben.
Ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.